Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 638 des CC2 TV Audiocast. In der vergangenen Woche habe ich nach meiner zweimaligen Pause dann den ersten Audiocast wiedergebracht und prompt gab es eigentlich Zuhörer. Ja, ist ja schön, einige haben gewartet, einige waren froh, dass wir das, einige haben gefragt, ob überhaupt nichts mehr kommt. Die hatten nicht gehört, dass ich da eine Pause machen will und sowas. Heute ist der 18. Oktober. Ich weiß, diese Sendung geht erst am 26. online, aber ich muss nächste Woche nochmal für eine gewisse Zeit wegfahren und ich wollte nicht wieder eine Lücke entstehen lassen. Also mache ich heute am schönen Sonntag, dem 18., einen Cast für den 26. Ich begrüße alle Zuhörer, die wieder die Lauscher aufgespannt haben. Es werden nicht so viele Themen sein, aber ich werde etwas intensiver eingehen auf zwei bestimmte Sachen. Einmal geht es um die Elektrifizierung unserer Kraftfahrzeuge. Und dann geht es nochmal um Corona und mal sehen, wenn die Zeit dafür reicht. Ich wollte auch noch etwas über eine Sprache erzählen oder vielleicht diskutieren, die es gar nicht gibt. Aber das sehen wir mal. Fangen wir jetzt erstmal an mit Elektroauto im Allgemeinen und speziell vielleicht dann auch über Kraftstoffe, die aus einer Batterie oder aus einem Tank kommen, aber kein Benzin oder Diesel beinhalten. Volvo. Volvo ist ein Unternehmen, für mich ein Unternehmen, das hat immer sehr hochwertige Autos hergestellt. Damit meine ich nicht Schickimicki und Blinky, sondern Autos, die von Sicherheit her und von der Langlebigkeit her und von der Gebrauchsfähigkeit her für mich sich immer als sehr hochwertig dargestellt haben. Diese Firma hat ja nun, zumindest die ursprünglichen Inhaber sind nicht mehr dabei. Ich wollte sagen, das Zeitliche gesegnet, aber das passt ja nicht so richtig. Die Firma gibt es ja weiter. Aber es ist ja der Hersteller Geely, Gustav Emil Ludwig Y., ein Chinese, vor einigen Jahren eingestiegen. Die haben zwar dem Entwicklerteam weitgehend ihre Freiheit gelassen und man merkt es ja auch an den Fahrzeugen, es sind nach wie vor qualitativ hochwertige Fahrzeuge, aber natürlich kommen so große Richtungen oder Richtungsänderungen oder Richtungshinweise aus China. Ist ja auch nicht schlimm, solange die Sache gut läuft, ist ja in Ordnung. Und jetzt hat Volvo angekündigt, dass der XC40 Recharge in Kürze ausgeliefert wird. Der XC40 Recharge ist ein Elektroauto von Volvo. Und dieser Recharge, der wird in Gent gebaut, also in Belgien. So, und dieses Jahr, alles das, was noch nicht produziert ist, was dieses Jahr produziert werden soll, ist bereits verkauft. Also dieses Jahr kann man gar nicht mehr kaufen. Naja, man kann sie bestellen, aber dann bekommt man sie im 2021. Ja, die XC40 Recharge-Autos, das sind Dinger, die basieren im Grunde genommen auf den XC40, der einen Verbrennungsmotor hatte. Und diese Elektroversion hat das kompakte modulare Architektursystem CMA jetzt übernommen. Das heißt, das ist jetzt so eine Art Modulbaukasten für künftige Elektroautos. Und das wurde zusammen mit dem chinesischen Hersteller Geely entwickelt. Wenn man das Auto anguckt, da wo vorne der Motor war bisher, da ist jetzt ein Kofferraum. Gut, die haben den Verbrennungsmotor ausgebaut, ist ja klar. Und Batterien sind unten eingebaut, weil man natürlich immer einen niedrigen Schwerpunkt haben will. So, und zu den Daten, so ganz viel ist noch nicht bekannt. Der XC40 Recharge soll von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden beschleunigen. Warum das heutzutage noch wichtig ist, wo wir überall Stau haben und so, weiß ich nicht. Aber es wird eben noch angegeben, so wie früher, dass wenn ein neuer Prozessor oder ein neuer Rechner auf den Markt kam, wurde immer zuerst nach der Taktfrequenz gefragt. Und die Gesamtleistung von dem Fahrzeug soll bei 300 Kilowatt liegen, also für die althergebrachten PSler 408 PS. Und er hat einen Allradantrieb, wie das bei den XC-Modellen ebenso üblich ist. Die Reichweite nach WLTP, nach diesen etwas ehrlicheren, aber immer noch verlogenen Reichweitenangaben in der Branche, aber nicht vom Hersteller, sondern die geben mir wohl richtig WLTP an. Aber der Gesetzgeber hat da so viele Lücken aufgelassen. Naja, also die Reichweite ist wie Gummi. Wird mit 400 bis 418 Kilometer angegeben. Der 78 Kilowattstunden Akku, der lässt sich nach Werksangaben innerhalb von 40 Minuten auf die üblichen 80% wieder aufladen. Die Ladeleistung kann bis 150 kW betragen. Sonst könnte man das ja auch in der kurzen Zeit nicht machen. Ja, im Fahrzeug wird, und das sind dann die schlechten Nachrichten, ein Android Auto Infotainment System eingesetzt für Navigation und alles, was man eben so im Auto macht, Kommunikation und Unterhaltung. Und da ist natürlich der Google Assistent mit dabei, also diese Laberbüchse in Form von Software im Auto eingebaut. Google Maps ist mit an Bord, diese gute Navigation, ja, ob sie gut navigiert, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Sie ist gut, aber wie gut, weiß ich nicht, weil ich scheue mich immer, Google immer mitzuteilen, wo ich hinfahre. Und das wird natürlich vom Auto automatisch gemacht, damit Google immer weiß, welches Auto wie schnell von wo nach wo fährt. Und der Google Play Store, da will Google ja jetzt wohl einen neuen Namen dafür suchen, für diesen Spieleladen. Auch der ist an Bord, damit man natürlich Geld ausgeben kann während der Fahrt. So, es gibt ein serienmäßiges Private Carsharing. Das heißt also, ich kann mein Auto zu einer Carsharing-Pool anmelden und dann kann der Schlüssel, der Fahrzeugschlüssel, auch ohne persönlichen Kontakt per Smartphone weitergegeben werden und dann kann derjenige, der mein Fahrzeug geliehen hat, mit seinem Dattelphone das Fahrzeug öffnen und starten. Also das sind erstmal so die groben Daten. So viel Näheres habe ich da auch noch nicht erfahren. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Gut im Bild, ja. Es gibt wohl auch einige Modelle, die irgendwo rumgezeigt werden. Aber ausgeliefert sollen sie erst im nächsten Monat werden. Das Fahrzeug nennt sich XC40 Recharge Pure Electric. Und wenn man den Werkspreis nimmt, dann sind das 60.437 Euro, da gehen dann noch diese Subventionen runter. Also das ist der richtige nackte Werkspreis. Also auch hier tut sich etwas. Ein althergebrachter Hersteller mit chinesischen, sagt man, Eltern oder Betreuern oder wie auch immer, zumindest wirtschaftlich, steigt um auf Elektrofahrzeuge. Ja, Elektrofahrzeuge. Ich habe ja schon gesagt, die Wasserstofffahrzeuge, das sind ja auch Elektrofahrzeuge. Und die Bundesregierung hat ja nun die nationale Wasserstoffstrategie ausgerufen. Und das heißt also, die Bundesregierung will mit Wasserstoffmobilen, um es mal allgemein zu sagen, Weltmarktführer werden. Naja, ich will vieles. Geworden bin ich nichts. Und die meinen damit, also man will da für Busse, für Züge, für Lkw, für andere Nutzfahrzeuge, zum Beispiel Baumaschinen und sowas, oder auch in der Land- und Forstwirtschaft oder in der Logistik, also Nutzfahrzeuge und Lieferverkehr, auch Gabelstapler und ähnliches, mit einem Wasserstoffantrieb ausstatten, also einen Elektroantrieb. Und die Energie kommt dann nicht aus einer Batterie, aus einem Akku, sondern wird instantan von einer Wasserstoffzelle, einer Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff betrieben wird, sagen wir mal so, ist vielleicht richtig, geliefert. So, die Pkw, naja, da sagt die Bundesregierung, in bestimmten Bereichen auch bei Pkw. Das hat verschiedene Gründe. Also einmal, ein Pkw tankt ja nun viel öfter als ein Lkw oder als ein Zug oder sonst was. Und da müsste man eine Infrastruktur haben. Und parallel zu dem Aufbau der elektrischen Ladeinfrastruktur müsste man hier jetzt noch eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen. Das geht wohl nicht so einfach und so schnell. Das sind ja nochmal irgendwelche Kosten und Anstrengungen, die da sind. Offensichtlich ist aber die Welt, das heißt viele Staaten, sind in der Richtung anderer Meinung, dass Pkw nicht ausgeschlossen werden sollten, weil die Entwicklung so schnell fortgeschritten ist, komme ich vielleicht gleich noch dazu, dass der Wasserstoffantrieb gar nicht mehr so groß und so schwer sein muss, wie es bisher der Fall war. Da gibt es Beratungsunternehmen, die weltweit tätig sind, und die haben ja eine Studie herausgegeben und sind der Meinung, dass man jetzt in einigen Ländern doch schon mächtig Gas gibt, um Wasserstoff, also mit Brennstoffzellen, in Pkw zu installieren. Toyota und Hyundai, die wollen bis 2030 jährlich 500.000 solcher Pkw auf den Markt bringen. Und das ist nun sicherlich ernst gemeint. Es sollen also wohl in China über 1 Million dieser Brennstoffzellenautomobile auf die Straßen kommen und dafür sorgen, dass so ungefähr die Hälfte des Schadstoffausstoßes eingespart werden kann. Also da muss man sehen, was hier in Deutschland passiert. Offensichtlich werden dann wahrscheinlich die ersten Pkw mit Wasserstoffantrieb aus dem Land der aufgehenden Sonne oder ähnlichen, zumindest aus der Richtung kommen. Und dann werden unsere Deutschen wahrscheinlich auch wieder wach werden, so wie mit den Elektroautos. Da sind sie ja mittlerweile auch wach geworden und tun so, als hätten sie das erfunden. Also in China plant man bis 2030 1.000 Wasserstofftankstellen aufzubauen. Ist für die Größe des Landes nicht viel, aber auf dem Land fahren ja auch nicht viele Leute. Hauptsache in den großen Ballungszentren. Und die Entwicklung, die wir in Deutschland eingeschlagen haben, dass wir also vor allen Dingen, hatte ich eben nicht genannt, auch für Schiffe, also die Rheinschifffahrt und auch größere Schiffe, die sollen grundsätzlich damit ausgerüstet werden können. Man denkt sogar daran, Flugzeuge mit Brennstoffzellen auszurüsten und zu betreiben. Es gibt aber auch in Deutschland schon die ersten Ideen, als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in dem Wasserstoffkompetenzzentrum von BMW zu Besuch war und sich das da angesehen hat, hat da seine Werbetour gemacht. Da hat der Vorstandsvorsitzende der BMW AG, Oliver Ziepse, die Bedeutung des grünen Wasserstoffs, wie er es nannte, man muss ja das Ding irgendwie anstreichen, damit es gekauft wird, für die Zukunft ganz besonders hervorgehoben und auch auf die Pkw hingewiesen. BMW will also wohl auch da die Fühler ausstrecken, um auch Wasserstoffzellen im Pkw zu bringen. Man wird sehen, wie schnell sich die Akkutechnologie weiterentwickelt und wie effizient und kostentreibend eine Wasserstofftechnologie ist, was viel besser ist. Eins ist klar, mit einem wasserstoffgetriebenen Auto kann ich bei vergleichbarem Gewicht wesentlich weiter fahren als mit einem Elektroauto. Muss ich ja auch, weil es keine Wasserstofftankstellen gibt. Aber das wird die Zukunft bringen, das wird die Zukunft zeigen. Auf jeden Fall, Wasserstoff ist ein wichtiger Zukunftsaspekt. Und wenn wir in Deutschland da nicht die Sache wieder verschlafen, wie mit Elektroautos, könnte ja was noch werden. So, kommen wir zu dem Thema, was ich da eben schon gesagt habe oder angedroht habe. Die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung entwickelt ein Simulationstool für Wasserstofftanks. Wasserstofftanks sind ja bisher ganz massiv und schwer, weil sie im hohen Druck aushalten müssen und bei Unfällen und sowas und so weiter. So, und jetzt wurde ein Simulationstool entwickelt und dieses steht den Entwicklern von Brennstoffzellenfahrzeugen zur Verfügung, und dass man damit faserverstärkte Verbundwerkstoffe vorher simulieren kann, und zwar auf Faserebene. Das heißt, also die können also ihre Tanks da eingeben, simulieren und dann gucken, wie sich diese Tanks in unterschiedlichen Situationen auch bei Verformung, bei Unfällen und ähnlichen verhalten. Das führte schon im allerersten Schritt dazu, dass man eine ganz drastische Gewichtseinsparung errechnet hat. Und jetzt sind insgesamt 12 Partner, die Wissenschaft und Industriebereiche abdecken. Die haben dieses Simulationstool jetzt mitentwickelt, weiterentwickelt und benutzen es jetzt für ihre Konstruktion von Verbundzylindern für diese Wasserstoffautos. Die Wandstärke der Druckbehälter wird also drastisch reduziert und man kann mit Hilfe dieser Software die Wandstärke auf ein sicheres Minimum herunterrechnen. Und was das ist, müssen die jetzt selbst wissen. Also es ist auch hier in dieser Richtung etwas getan worden. Die Bundesregierung meint es offensichtlich ernst. Man gibt also hier mächtig Gas. Und wenn ich mir das so recht ansehe, da habe ich letztens etwas gelesen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die haben einen Zweisitzer vorgestellt, ein Auto mit Brennstoffzellenantrieb, und dieses Ding da, das ist gedacht für im Grunde genommen Kurzstreckenfahrzeuge. Das ist eine ganz neue Fahrzeugklasse, Leichtfahrzeuge, heißt dann SLRV, und ja, Kind muss einen Namen haben. Und der Professor Jack Siefkens, der stellvertretende Direktor des DLR für Fahrzeugkonzepte, hat das Fahrzeug der Presse vorgestellt. Es hat eine kleine Brennstoffzelle mit 8,5 Kilowatt Dauerleistung. Das reicht ja, um ein Auto zu bewegen. Und besitzt eine Batterie mit 25 Kilowatt Leistung. So, und damit kann das Auto bis zu 400 Kilometer weit fahren. Die Karosserie selbst ist eine Aluminiumkarosserie in Sandwich-Bauweise. Das heißt, es sind zwei Aluminiumschichten und dazwischen ist ein Kunststoffschaum. Und das gesamte Fahrzeug soll nur 450 Kilogramm wiegen. Höchstgeschwindigkeit wird mit 120 angegeben. Naja, für die Stadt reicht es auf jeden Fall. Und auf der Autobahn muss man auch nicht immer unbedingt viel schneller fahren. Konzipiert wurde es als Pendlerauto oder als Zubringer für den öffentlichen Nahverkehr oder auch, wie schon bei Volvo, als Carsharing-Fahrzeuge. Die Anschaffungskosten werden im Moment auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Das wäre natürlich die absolute Sensation. Und das ist ja nun ein Gegenprojekt zu Tesla, der mit seinem Modell 3 Plaid eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 2 Sekunden hat und mehr als 800 Kilometer Reichweite haben soll und so weiter. Gut, aber das sind ja auch Zukunftsträume. Wollen mal sehen, was passiert. Also es tut sich etwas. Es tut sich etwas bei den Herstellern. Es tut sich etwas in der Forschung und Entwicklung. Es tut sich etwas bei neuen Fahrzeugmodellen. Und ich denke, der Verbrennungsmotor sollte wirklich, wenn er nicht ganz taub ist, hören, dass die Todesglöckchen schon länger läuten und immer lauter werden. Ich weiß, viele können das nicht mehr hören, oder sie können es hören, aber sie wollen es nicht mehr hören. Kommen wir mal auf die Pandemie zu sprechen. Das, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, das hört sich genauso an wie das, was sie am 18. März schon gesagt hat. Es ist ernst und so weiter. Naja gut, wie soll man es einpacken? In Geschenkpapier oder was? Es ist ja ernst. Und wenn ich mir ansehe, was heute am 18. Oktober in Berlin gemeldet wird, was da los ist, dass man nicht mehr weiß, wie man da mit der Pandemie umgehen soll. Es ist für mich absolut unverständlich. Wir haben weltweit 1,1 Millionen Todesfälle, die nachgewiesenermaßen mit dieser Pandemie zusammenhängen oder ursächlich zusammenhängen. Wir haben fast 40 Millionen Infizierte weltweit. Und immer noch laufen Leute rum und sagen, das stimmt alles nicht, das ist alles erfunden. Hier soll die Demokratie abgeschafft werden und so weiter. Man sollte vielleicht nicht nur für Krankenhäuser, Intensivbetten sorgen, sondern auch ein paar mehr Irrenhäuser bauen. So, jetzt haben die auch wieder was zu meckern und können mir wieder Frechheiten schreiben, die ich sowieso wegwerfe. Lass mal doch mal darüber sprechen, diese ganzen Getesteten sowas. Diese Tests, wenn man das jetzt macht, wir testen jetzt und wir bekommen so und so viel. Die letzten Tage sind sie immer weiter und weiter gestiegen. Von gestern auf heute waren es nur 500, ist also nur von 7.300 auf 7.800 gestiegen. Ich erinnere daran, heute ist der 18. Ob es zurückgeht oder ob es daran liegt, dass jetzt am Wochenende die Gesundheitsämter die Daten nicht liefern und dass da nur ja wie Wochenende gearbeitet wird, ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Spielt auch gar keine Rolle. Die Menschen müssen sich einfach nur schützen. Und es hat sich doch etwas geändert. Die Welt hat sich doch geändert. Warum muss man denn versuchen, mit Gewalt an etwas festzuhalten, was vorbei ist, was nie mehr passieren wird? Es wird keinen Impfstoff geben, der uns immun macht, jedenfalls nicht innerhalb der nächsten Jahre, sondern wir müssen uns darauf einstellen. Und nur der von uns gewinnt, der sagt, das ist die neue Realität und jetzt muss ich sehen, wie ich mit dieser neuen Realität zurechtkomme. Gut, das kann nicht jeder, das ist ganz klar. Aber gucken wir in die Geschäfte. Da hat man Schutzzonen eingerichtet. Da dürfen nicht so viele gleichzeitig rein. Da gibt es die Möglichkeit, vorher zu bestellen und abzuholen. Das heißt, wir können doch mit so etwas umgehen. Wir sind doch ganz am Anfang. Wenn wir dann wirklich diese ganze Struktur, die wir haben, die ja seit Jahren fest eingefahren ist, so weit aufbrechen und flexibler machen, dass wir auch mit einer solchen Situation unsere alten Strukturen auf einem neuen Niveau abbilden können, dann haben wir gewonnen. Jeder, der jetzt sagt, okay, es ist, wie es ist alles scheiße, alles klar, aber ich muss jetzt sehen, dass ich Wege finde, wie ich trotzdem weitermachen kann, wie ich trotzdem, was muss ich ändern, damit ich trotzdem weiter existieren kann. Dass das nicht in jedem Fall geht, ist klar. Dass so etwas immer Verlierer hat, ist auch klar. Aber es ist doch besser zu verlieren, als zu sterben, oder? Also für den Einzelnen, der da stark und schwer betroffen ist, tut es mir auch leid. Aber ich kann auch nichts dafür. Keiner kann es ändern. Aber kommen wir doch mal auf diese Pandemie und dieses Testen und dieser Kram. Im März wurde noch lange nicht so viel getestet wie jetzt. Das heißt also, unsere Zahlen, die wir jetzt bekommen, liegen zum Teil auch daran, dass mehr getestet wird. Aber das ist sehr gut. Wir haben nicht so eine hohe Dunkelziffer. Nur, mittlerweile hat man ja gelernt. Man lernt ja immer. Und so wie man gelernt hat, dass der Hammer, alles runterzufahren, alles stillstehen zu lassen im März, dass das vielleicht wirklich nur ein ganz, ganz grober Keil auf einen groben Klotz, auf einen unbekannten Klotz war und dass man jetzt viel feiner operieren kann und irgendwo doch dann zu einem sehr feinen Operationsbesteck kommen kann, dass man nur an den Stellen, wo es notwendig ist, eingreift. Aber das ist eine Diskussion. Das ist eine Diskussion zwischen Politik, zwischen Wirtschaft, zwischen Gerichten, zwischen der Bevölkerung, zwischen Krankenhäusern, zwischen Wissenschaftlern. Das ist doch normal. Das können und dürfen wir doch nicht als negativ sehen, sondern das ist doch das Positive, dass wir jetzt gesamtgesellschaftlich Wege austesten und probieren. Das ist doch kein Gegeneinander. Es sind doch einfach nur unterschiedliche Betrachtungsweisen und Meinungen, die letztendlich einen Weg finden werden, der für uns alle am besten ist. Zum Beispiel die Virenlast. Darüber hat man damals noch gar nicht gesprochen. Beim Stand der PCR-Tests gibt es im Moment grundsätzlich nur zwei Ergebnisse. Ja oder nein. Das heißt, der Test ist eigentlich nur dazu da, dass man dem Virus nachweisen kann. Aber wenn er nachgewiesen ist, sagt das noch gar nichts darüber aus, ob ein Patient krank ist, krank war oder krank wird. Man weiß aber auch nicht, ob er ansteckend ist. Mehr sagt dieser blöde PCR-Test nicht. Das reicht aber doch nicht, wenn wir nur sagen können, okay, der hat ein paar Viren, aber was die jetzt mit ihm machen und so, das wissen wir ja gar nicht. Es kommt auf die Virenmenge im Körper eines Patienten an. Das heißt, nur wenn eine gewisse Virenmenge vorhanden ist, nur dann ist er ansteckend. Und auch noch nicht einmal jeder. Und auch in Deutschland die Experten hier, also Christian Drosten zum Beispiel, auch der weist immer wieder darauf hin, dass eine Testung auf Infektiosität falsch ist. Es muss eine Testung auf Infektion geben. So, und die gegenwärtigen PCR-Tests, die liefern im Prinzip die Ergebnisse zur Virenlast, nur wir werten sie nicht aus. Wenn wir irgendwie einen Messwert, eine Schwelle einfach mal festlegen würden, die wir dann nach gemachten Erfahrungen natürlich anpassen können, irgendeine Toleranzschwelle für eine gewisse Virenlast, dann könnten die Ärzte doch sagen, okay, bei dem ist die Schwelle überschritten, unterschritten, der kann sofort aus der Abklingzeit entlassen werden, bei dem geht es noch nicht. Ja, das machen wir aber nicht. Der Grenzwert bei diesem PCR-Test, der ist im Moment viel zu hoch. Und die Information, auf die es eigentlich ankommt, das ist der CT-Wert. Das ist die Zahl der PCR-Zyklen, die notwendig sind, bis ein solches Virus sein Erbgut, also RNA, bis das positiv signalisiert wird. Ein erhöhter Wert spricht also für eine niedrigere Infektiosität. Und man kann aufgrund der Menge der RNA auf die Menge der lebenden Viren bei dem Patienten zurückschließen. Und jetzt gibt es natürlich jetzt schon Orientierungshilfen. RKI, also Robert-Koch-Institut, hat für Ärzte das herausgegeben, ein Wert über 30 wird als Kriterium bestimmt, bei dem die Patienten aus der Isolierung entlassen werden können. Gut, es gibt ganz unterschiedliche. In den USA hat man wieder andere Werte und jeder denkt sich seinen eigenen Wert aus. Wir müssen im Grunde genommen da etwas versuchen. Nur, der PCR-Test ist einmal zu teuer, einmal zu langwierig und immer noch zu unsicher. Wir nutzen ihn im Grunde genommen. Wir nutzen ein sehr mächtiges Werkzeug, nur um eine Ja- oder Nein-Antwort zu haben, mit der wir im Ende nichts anfangen können. Diese Schnelltests, die jetzt so langsam kommen, ich habe es auch schon gesehen, also man kann bei Medizinherstellern so 10 Schnelltests kaufen für 99 Euro oder sowas. Diese sind also deutlich günstiger und innerhalb von einer Viertelstunde hat man ein Ergebnis. Okay, dieses Ergebnis ist nicht so genau, nicht so präzise. Aber die sind auch nicht so empfindlich, diese Schnelltests. Aber ist nicht genau das Richtige? Haben wir nicht bisher viel zu präzise geschlossen und dann gesagt, nee, du darfst nicht und du kannst nicht und du bist krank und du darfst nicht mehr raus und du musst dich unter der Bettdecke verstecken? Ein solcher Schnelltest, einfach mal geguckt, ist die Virenlast sehr, sehr hoch, dann ist es im Grunde genommen wichtig, dass du jetzt in Quarantäne gehst. Und dann machst du irgendwann eben in 5 Tagen nochmal einen Schnelltest. Und wenn wir etwas Genaues wissen wollen, dann können wir einen teuren PCR-Test machen. Also diese etwas ungenaueren Schnelltests, die funktionieren genauso wie zum Beispiel ein Schwangerschaftstest oder so, die sind im Grunde genommen ganz schnell mal irgendwie irgendwo zu machen. Und wenn die Virenlast zu gering ist, dann signalisieren die erstmal gar nichts. Und genau das ist es ja, was wir wollen. Nur wenn jemand tatsächlich so eine hohe Virenlast hat, dass er die Viren verbreiten kann, nur dann würde es Sinn machen, dass man tatsächlich sagt, nee, du darfst jetzt nicht mehr unter die Menschheit. Wenn wir sowas hätten, wenn wir damit ganz schnell sortieren könnten, wer ansteckend ist, und wer nicht, und die Ansteckenden dann aufbewahren, dass sie niemanden mehr anstecken können, bis sie nicht mehr ansteckend sind, ja, dann hätten wir doch diese Epidemie ganz, ganz schnell auf Null gebracht. Aber das bedarf wahrscheinlich noch einiger Diskussion, bis sich so etwas durchsetzt. Und diese Zahlen, die wir da haben, ja, normalerweise ist es so, dass das Robert-Koch-Institut täglich die Anzahl der neuen labordiagnostisch bestätigten Erkrankungen aus den Bundesländern bekommt und diese zusammenführt. Und diese Meldekette, die läuft über Labor- und Gesundheitsämter bis zum RKI. Nur diese Datenmenge ist natürlich riesig und die muss ja auch irgendwie gefiltert werden, eingestuft werden. Und wenn Sie mal so unterschiedliche Daten irgendwo gesehen haben, jeder macht da irgendwo noch einen Kringel dran und sowas, die alle vollautomatisch zu verarbeiten, ist fast nicht möglich, weil das von Menschen gemacht wird und nicht von Maschinen, die nur eben exakt die eine oder andere Aussage kennen. Und wir sehen es ja auch, dass am Wochenende plötzlich die Fallzahlen sinken. Wir sehen auch, dass die unterschiedlichen Veröffentlichungen, wie zum Beispiel von der Johns Hopkins Universität, die ja recht schnell sind und ihre Daten da veröffentlichen, die sind teilweise bis zu 30% über dem, was das RKI meldet. Aber woher hat die Johns Hopkins Universität die Daten? Das ist nicht transparent. Das machen sie auch nicht so klar. Sie sagen aus unterschiedlichen Quellen. Da, wo in Deutschland bis zu 2 Tage vergehen können, bevor das RKI die Zahlen an die WHO weiterleiten kann, hat die Johns Hopkins Universität schon schnell irgendwas rausgehauen. Was sie jetzt als Quelle heranziehen, das geben sie nicht so ganz klar und ganz offen zu. Offensichtlich nutzen sie aber auch irgendwelche Internetinformationen, die von privater Seite so als Sammlungen da gemacht werden. Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die ohne irgendwelche kommerziellen Interessen Daten von Infizierten sammeln und ins Internet stellen. Auch da greift die Johns Hopkins und es wird darauf zu. Und das halte ich also eigentlich gar nicht für seriös. Ich glaube viel eher dem RKI. Die sind langsam, sind gründlich, aber letztendlich, die Infektion geht ja auch langsam vor sich. Die ist ja auch nicht so schnell. Und wenn wir Gegenmaßnahmen ergreifen, das geht ja auch langsam, bis wir da irgendetwas sehen. Also lieber langsam und sicher, als irgendwelche Schnellschüsse, irgendwas in die Gegend pusten, die Leute verrückt machen und sonst was. Das soll keine Entwarnung sein. Nein, wir müssen zwingend unser Leben ändern. Wir müssen dieses Gruppenbesäufnisse im Grunde genommen auf längere Zeit komplett vergessen. Wir müssen uns reduzieren. Und was ist denn schlimm daran? Wir haben Kommunikationsmittel und die werden ja auch immer besser, auch wenn es ziemlich bescheiden geht in Deutschland, in manchen Gegenden. Aber wir können Bildtelefonie machen. Gut, natürlich kann ich dann keinen anfassen. Wir können telefonieren. Wir können mit Schreiben über schnelle Medien, also nicht mehr irgendwo einen Brief hinschicken, der dann nach 2 Wochen irgendwo ankommt. Das geht ja heute innerhalb von Bruchteilen von Sekunden mit allen möglichen Kommunikationsplattformen. Wir müssen entscheiden, was ist mir denn lieber? Stecke ich mich an und anschließend meine Familie und alle die, die mir lieb und wert sind? Oder mache ich jetzt mal ein halbes Jahr lang alles nur fernmündlich, ja, fernguckig oder wie auch immer das heißt? Das andere ist purer Egoismus und pur unsozial, wie ich es schon gesagt habe. Also es wäre wirklich ganz gut, wenn wir uns selbst etwas zurücknehmen, selbst etwas weniger wichtig nehmen und selbst unsere Mitmenschen, unsere nahen und fernen Mitmenschen schützen mit unseren und durch unser Verhalten. Das kommt uns ja auch zugute. So, über die Sprache, die eigentlich keine Sprache ist, sprechen wir dann nächstes Mal. Ich habe sie bis dahin nicht vergessen. Aber hier an der Stelle will ich jetzt mal Schluss machen. Ich bedanke mich bei allen Spendern. Ich hatte es ja schon gesagt, die Spenden sind drastisch eingebrochen. Auch die Werbeeinnahmen, also irgendwo ist nachvollziehbar. Ich habe jetzt diese Woche 2, eine besondere, und aber insgesamt 2 größere Spenden bekommen. Also nicht, dass ihr meint, das sind irgendwie Tausende oder sowas, weit, 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 weit weg. Die wollen noch nicht mal genannt werden. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ich möchte denjenigen sagen, die ihre kleineren Spenden mehr oder weniger regelmäßig schicken, auch euch ganz, ganz herzlichen Dank. Denn wenn ich 100 mal 5 Euro bekomme, dann bin ich genauso glücklich, als wenn irgendwann mal mir jemand 500 Euro spenden würde. Aber passiert ja nicht. So, also allen Spendern herzlichen Dank. In der, im Video werden sie anschließend wieder hinten angebunden. Und das Video, das ist ja von mir aus gesehen, geht es morgen online. Und von euch aus gesehen war es vergangene Woche. Weil, wie gesagt, ich muss vorproduzieren, weil ich wieder ein paar Tage weg muss. Aber ich komme wieder. Keine Bange. So, bis dahin. Denkt bitte mal darüber nach, wer jetzt sein Leben aktiv ändert und die neuen Strukturen akzeptiert und sich anpasst, sein Geschäft, sein Handeln anpasst, soweit er es kann, der ist der Gewinner. Und wer bleibt und meckert und mault und weiter saufen will und weiter irgendwelche Gruppenveranstaltungen, Großveranstaltungen will, der wird zu den Verlierern gehören.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.